Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. 1,5 Milliarden TV-Zuschauer werden heute Abend voraussichtlich die Eröffnung der 33. Olympischen Sommerspiele in Paris sehen und mehr als eine halbe Million sind live dabei. Es wird ein Spektakel für fast die ganze Welt. Das konnten die ersten Spiele der Neuzeit, 1896 in Athen, maßgeblich initiiert von Pierre de Coubertin, natürlich noch nicht bieten, aber auch damals gab es schon mehr als 300.000 Zuschauer. Was sich außerdem seit den Anfängen verändert hat und wofür der olympische Gedanke heute noch steht, dazu gleich ein Gespräch. Außerdem schauen wir nochmal auf den Etat der Kulturstaatsministerin für das kommende Haushaltsjahr. Aber auch wenn Olympia in Sachen höher, schneller, weiter kaum zu toppen ist, geht es jetzt zuerst zu den Bayreuther Festspielen. Gewissermaßen auch eine olympische Disziplin für Sänger, Musiker und ganz sicher auch für das Publikum. Das gilt besonders für Richard Wagners Musikdrama Tristan, mit dem die Bayreuther Festspiele gestern eröffnet wurden. Jeder der drei Aufzüge dauert mehr als eine Stunde. Die Sängerparts sind sehr strapaziös. Im Festspielhaus ist es heiß und stickig. Und dem Tristan selber passiert, nicht allzu viel. Wagners Oper ist eine der inneren Prozesse, mit denen Tristan und Isolde zu kämpfen haben. Denn sie verlieben sich gegen den Plan und alle Regeln. An der handlungsarmen Geschichte sind schon einige Regisseure gescheitert. In Bayreuth wurde für die Neuinszenierung, die gestern zu sehen war, der Isländer Thorleifur Örn Arnarson verpflichtet. Unser Opernkritiker und Bayreuth-Kenner Jörn Florian Fuchs hat's gesehen. Florian Arnarson hat ja durchaus Erfahrung mit Wagner-Opern. In einem Interview hat er gesagt, ich glaube an die großen Bilder. Hat er die gestern geliefert?
Das finde ich nicht, im Gegensatz zu eben doch bildgewaltigen Inszenierungen von ihm, durchaus mit einem gewissen Hang zur Trash-Ästhetik, hat er sich hier sehr konzentriert auf ein Kammerspiel. Das muss man gleich erwähnen, wie die Bühne aussieht, die Vytautas Narbutas gebaut hat. Am Anfang ist das so angedeutet ein Schiff, beziehungsweise es gibt so ein paar Seile. Der zweite Aufzug ist ein riesiger Raum, ein Schiffstorso, das Innere eines Schiffs. Das ist voll gerümpelt, kann man nicht anders sagen, mit allerlei Utensilien. Da gibt es ein Röhrenradio oder auch ein Bild von Caspar David Friedrich. Da gibt es einen Spiegel oder eine Glasscheibe, in die dann Tristan plötzlich aus nicht ganz erfindlichen Gründen reinschlägt und sich verletzt. Und der dritte Aufzug ist vielleicht ein Schiff, aber vielleicht auch ein alter Hafen, sehr verrostet. Also dieses Nautische wird aufgenommen, in gewisser Weise abstrakt. Die Grundidee hinter dem ganzen Konzept ist, dass es eigentlich um die Vorgeschichte geht. Also beide Figuren, Tristan und Isolde, sind schwer traumatisiert in ihrer jeweiligen Vorgeschichte. Und wir begegnen ihnen nun, wie sie sich selber begegnen. Und dieser Blick, dieser erste Blick, der braucht dann auch keinen Liebestrank mehr oder irgendetwas, sondern der verändert eben alles. Und sie sind eigentlich auf der Suche, vielleicht diesen Moment zu retten, in die Zukunft zu führen, aber auch mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen.
Wir haben ja eben schon einen kleinen Ausschnitt aus dem Vorspiel gehört. Das klang recht leise, was vielleicht auch daran lag, dass man die Zuschauer teilweise noch gehört hat. War das der Ton, ein leiser Ton von Semyon Bitschkow, der dirigiert hat?
Ja, Bitschkow hat teilweise wirklich sehr, sehr schöne Momente. Es ist getragen, zum Teil ein bisschen zu stark, was dann doch Sängerinnen und Sänger ein bisschen an die Grenze führt, damit dann zurechtzukommen. Ein bisschen heterogen, würde ich sagen, vom Klangkonzept. Aber vieles auch gerade im zweiten Aufzug, wo es dann auch um Meeresstimmung geht, um Naturstimmung und dann auch bei den großen Liebesausbrüchen. Das fand ich schon sehr überzeugend vom Festspielorchester. Das korrespondiert aber nicht mit dem, was auf der Bühne zu sehen ist. Denn was Arnarson da erstaunlicherweise macht, ist fast keine Personenführung. Die Figuren sind völlig statisch in einem sehr schlecht ausgeleuchteten Raum. Der bleibt auch sehr ähnlich. Es gibt so ein paar Details, da wird irgendwas geritzt. Also Tristan ritzt sich etwas auf den Arm und Isolde ist ganz am Anfang in einem riesigen Kleid, da steht irgendwas drauf. Ich habe das dann nur mitbekommen durch Zufall, weil der Dramaturg dann in der Pause in einem Radiosender gesagt hat, ja, das sind ja alles Texte aus dem Original-Wagner-Libretto, aber das sind alles Dinge, die man aus meiner Reihe relativ weit hinten nicht erkennen konnte und ich hatte jemand in der dritten Reihe Mitte sitzen, die sagten auch, nee, sehen wir auch nicht. Es ist wahnsinnig schlecht beleuchtet, es passiert auch, und das ist natürlich der Kern des Ganzen, über überhaupt nicht zwischen diesen beiden Figuren. Also ich glaube denen gar nichts. Es ist aber nicht so, dass das bewusst so in Szene gesetzt wurde. Ich glaube, das ist wirklich handwerkliches Unvermögen. Hm. Und die Sängerinnen und Sänger retten sich dann auch in so pathetische Alltagsgesten rein. Theater eigentlich von vorgestern, sodass das szenisch insgesamt wirklich sehr mau und nicht überzeugend war.
Ja, lassen Sie uns mal über die Sänger reden, denn das sind ja Mörderpartien für Andreas Schager, der den Tristan gesungen hat, und Camilla Nylund als Isolde. Das weiß das Publikum natürlich auch, und die Sänger werden meistens doch großzügig mit Applaus bedacht, gestern auch.
Ja, relativ viel Applaus gab's. Hier ist zunächst mal Brünnhilde Camilla Nylund. Also Camilla Nylund macht es schon sehr, sehr schön. Das ist ein bisschen mit Vibrato, haben wir ja auch schon gehört, aber das ist nicht über eine Grenze hinaus und das ist sehr verlässlich. Die Christa Meyer als Prangene hat ein bisschen eben mit dem Tempi von Bitschkow zu kämpfen, macht es aber auch ziemlich gut. Günter Greusböck hat in der ersten Pause, also nach dem ersten Aufzug, bereits einige Buß bekommen. Der war einfach indisponiert. Ich glaube, man hätte das ansagen müssen. Da merkte man, da stimmt einfach was nicht. Das ist nicht so, wie man ihn sonst kennt. Und leider gab es für mich dann das große Tenorproblem, nämlich Andreas Schager. Der hat letztes Jahr einen hinreißenden Parsifal gesungen, lyrisch, fein, ausbalanciert. Und hier gab es das vielleicht 15% der Zeit und der Rest war ein Geschrei, ein Gebelle bis an die Grenze des Unerträglichen. Und da kommt dann noch meine Kritik am Bayreuther Publikum. Lautstärke ist das Konzept. Hauptsache, ich bin laut und grob und es gibt dann auch die entsprechenden lauten und groben Reaktionen vom Publikum. Also das hat mich doch, muss ich sagen, ziemlich verstimmt.
Jörn Florian Fuchs, nicht wirklich begeistert über die Eröffnung der Bayreuther Festspiele mit einer Neuinszenierung von Wagners Tristan. Die ersten sportlichen Wettbewerbe haben zwar schon begonnen, aber erst heute Abend werden die Olympischen Spiele in Paris offiziell eröffnet. Hauptdarsteller ist dabei trotz der mehr als 10.000 Sportler, der 3.000 Sänger und Tänzer in mehrfacher Hinsicht die Seine, die so sauber wie seit Jahrhunderten nicht mehr mitten durch die Stadt fließt, vorbei an Notre Dame, dem Louvre und dem Eiffelturm. Diese Sommerspiele werden anders sein als die der letzten Jahrzehnte, denn die Sportereignisse werden zum großen Teil ins Stadtgeschehen integriert. Paris will außerdem in Sachen Nachhaltigkeit punkten und zum ersten Mal überhaupt treten Athletinnen und Athleten in gleicher Anzahl an. Ein Novum, Geschlechterparität bei Olympia. Pierre de Coubertin, der Erfinder der Neuzeitspiele, war übrigens strikt gegen Frauenwettbewerbe. 1896 in Athen gab es gar keine Frauen, 1900 in Paris gerade mal 22. Mit der Sporthistorikerin Petra Zschoppe von der Universität Leipzig habe ich einen Blick in die Geschichte der Olympischen Spiele geworfen und mit ihr zuerst über eine Disziplin gesprochen, die es schon seit fast 80 Jahren nicht mehr gibt, Kunstwettbewerbe.
Zwischen 1912 und 1948 gab es olympische Kunstwettbewerbe. Das war auch ein Wunsch, ein Anliegen von Coubertin.
Wie kann man denn Kunst in einen Wettbewerb umwandeln? Weil das ist ja auch ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen, als sagen wir mal beim Weitsprung oder beim 100-Meter-Lauf.
Ja, sicher. Aber wenn wir an Turnen oder Kunstspringen, Synchronschwimmen oder sowas denken, sind ja auch subjektive Bewertungskriterien. Also es gibt ja auch beispielsweise Literaturwettbewerbe oder Architekturpreise. Und in der Art hat man das dann auch im Programm der Olympischen Spiele, zumindest zeitweilig, auch mit dabei gehabt.
Und warum wurde das nach 1948 nicht mehr in die Olympischen Spiele integriert?
Also offiziell war das einer der Gründe, dass es hieß, gar nicht so sehr die Bewertung, sondern das wären ja keine Amateure. Bis 1981 gab es noch den sogenannten Amateurparagrafen. Das heißt, es durften nur, stammte aus den Anfängen die Idee, also nur Menschen teilnehmen, die das quasi zum Vergnügen und nicht zum Gelderwerb betreiben. Und die Künstler wären ja diesem Amateuranspruch nur nicht so durchgängig gerecht geworden. Man könnte in Klammern noch oder als Fußnote eine andere Begründung noch mit anführen. Ein wesentlicher Protagonist im IOC, der später auch Präsident wurde, nämlich Avery Brundage, hatte auch am Kunstwettbewerb vorher teilgenommen, allerdings ohne Erfolg. Und der war einer derjenigen, der vehement für die Abschaffung auch plädiert hat.
In Paris gibt es ja auch ein sehr interessantes kulturelles Rahmenprogramm, ein museales Rahmenprogramm. Programm, das sich um das Thema Sport dreht. Da gibt es gleich in mehreren Museen Ausstellungen zum Thema. Ist das etwas, woran man auch sehen kann, dass sich Sport und Kunst, dass es da eine gegenseitige Beeinflussung gab?
Also die Idee war ja von Anfang an auch bei den Vorstellungen von Coubertin, dass Sport ein wesentliches Element von Kultur ist, also gar nicht so eine Trennlinie, wie man sie gelegentlich mit unterzieht. Sport als Teil von Kultur, und tatsächlich gibt es ja in verschiedenen Punkten auch eine Nähe zur Kunst, und das war von Anfang an auch die Intention, dass man diese sportlichen Wettkämpfe auch in ein kulturelles Rahmenprogramm einfügt, also dass das mehr sein soll als bloße Sportwettkämpfe, sondern wirklich mit Eröffnungsfeier, wie wir sie heute Abend erleben werden, und auch dem Abschlusszeremoniell und eben den verschiedenen Orten, die eine Begegnung mit unterschiedlichen Künsten ermöglichen, das wirklich zu einem ganz besonderen Fest zu machen.
Und das gilt auch für die Antike?
In der Antike war der Rahmen auch mit, es war ursprünglich auch aus dem Kult heraus entstanden, die hatten auch eine gemeinsame Eröffnungsfeier, man huldigte und opferte den Göttern, man hatte gemeinsames Festmahl, ich glaube, es war ein ziemliches Gelage, was dann auch stattfand. Also es war dann ja auch so, dass den Siegern beispielsweise auch entsprechend Statuen dann gewidmet worden sind, die uns ja heute auch eine Vorstellung geben von dem, was damals im antiken Griechenland stattgefunden hat. Also die Verbindung zur Kunst war durchaus in der Antike schon gegeben.
Ich würde gerne noch über einen anderen Kerngedanken von Olympia mit Ihnen sprechen, nämlich den der Gleichheit. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Geschlechterparität sprechen, zum ersten Mal 2024 bei Olympia, muss man sagen, in der Geschichte waren die Männer dann doch immer bis heute gleicher als die Frauen?
Ja, man könnte schon sagen, in der antiken Tradition hat ja Coubertin von Anfang an seine Spiele erstmal nur als Ort, an dem der männliche Athletismus sich präsentieren konnte, verstanden. Und das hat sich relativ lange durchaus noch so erhalten, dass der überwiegende Teil der Sportarten doch den Männern vorbehalten war, wirklich erst in den letzten Jahrzehnten dort deutliche Schritte gegangen worden sind, um alle Sportarten für die Frauen zugänglich zu machen. Zum einen aus der Perspektive des Olympischen Programms hat es eine erhebliche Zeit gebraucht, aber auch aus Perspektive der teilnehmenden Länder. Ja. Also nicht alle nationalen Olympischen Komitees waren bereit, auch Frauen in ihren Teams zu haben, beziehungsweise Frauen auch in einer gleichberechtigten Art und Weise in ihren Mannschaften zu haben.
Jetzt muss man natürlich irgendwie sagen, dass, wenn man an Gleichheit denkt, Gleichheit auch nur dann hergestellt werden kann, wenn man am Ende doch wieder Unterschiede macht, sonst gäbe es ja zum Beispiel keine Paralympics. Also wie weit kann man den Gedanken der Gleichheit eigentlich treiben bei Olympia?
Ich glaube, Gleichheit ist vielleicht auch nicht das entscheidende Wort, sondern Chancengerechtigkeit. Also, dass die Chance zur Teilnahme für alle gegeben ist. Und das muss jetzt nicht bezogen sein nur auf die Wettkämpfe, die wir jetzt in Paris sehen werden oder die in der Vergangenheit stattgefunden haben, sondern eine wesentliche Idee ist, Sport für alle zu ermöglichen. Dass nicht alle auf dem Leistungsniveau sein werden, bei den Olympischen Spielen anzutreten, ist eine andere Frage. Aber den Zugang zu Sport zu ermöglichen, über den Rahmen auch der Spiele hinaus, das wäre so ein Aspekt, den ich unter, nicht unbedingt Gleichheit, aber Chancengerechtigkeit und eben Kampf gegen jegliche Form von Diskriminierung einordnen würde. Und da hat sich schon eine ganze Menge getan. Also am Anfang tatsächlich nur Männer, mittlerweile ja der Zugang für Frauen, aber eben auch ausdrückliche, in der Charta auch fixierte Festlegungen, dass man auch aus anderen Gründen, also klar, was die Nationalität betrifft, ohnehin keine Diskriminierung, weil alle dort gleichberechtigt starten, was Religion betrifft, was sexuelle Orientierung betrifft, aber auch die Frage von geschlechtlichen Identitäten ist etwas, mit dem sich die olympische Bewegung inzwischen auch auseinandersetzt.
Der Gedanke der Neuzeitspiele war ja im Prinzip, dass der Kampf der Nationen spielerisch inszeniert wird. Kann dieser Gedanke eigentlich heute noch tragen, wo gerade jetzt zwei Kriege das Geschehen in Europa doch stark prägen?
Naja, die Idee war eigentlich nicht Kampf der Nationen, sondern als die Olympischen Spiele der Neuzeit auf Initiative von Coubertin, aber es waren ja durchaus andere, die auch in einer ähnlichen Richtung schon Aktivitäten entwickelt hatten, ging es eher darum, dass die Völker Wege finden, sich zu verständigen, sich näher zu kommen. Also Ende des 19. Jahrhunderts waren ja durchaus auch einige Kriege, beispielsweise in der Kindheit von Coubertin auch der Deutsch-Französische Krieg, der sicher auch seine Vorstellungen mit beeinflusst hatte. Und es begann sich in den 1890er Jahren auch eine Friedensbewegung zu entwickeln. Und im Zuge dieser Friedensbewegung war eben der Gedanke, dass man sich mit sportlichen Mitteln, im friedlichen Wettstreit messen sollte und es auch gar nicht in erster Linie darum ging zu gewinnen, sondern die Hauptidee tatsächlich die war, dass jeder, der teilnimmt, seine bestmögliche Leistung dort präsentieren sollte. Also die Idee, sowas wie gesellschaftlichen Fortschritt auf der Bühne des Sports mit dem Streben nach immer besseren, nach höheren Leistungen umzusetzen und gar nicht so sehr dieses Bessersein als die anderen. Das wird, glaube ich, auch bis heute gerne verkannt, also in zwei Richtungen. Zum einen heißt es mitunter, naja, dabei sein wäre alles. Nee, der Anspruch war schon ein anderer, aber eben auch nicht als oberste Priorität besser zu sein als andere und im Nationenspiegel zu siegen. Also das ist etwas, was eher von den verschiedenen Ländern hineingetragen wurde, aber nicht als Grundidee.
Also dieses Dabeisein ist alles, das muss man ja auch tatsächlich irgendwie ein bisschen als Mythos entlarven, weil das ist ja schon sehr offensichtlich, dass die Sportlerinnen und Sportler ja im Grunde genommen erstmal auch einen Wettkampf gegen sich selbst und ihren Körper austragen. Mhm. Und auch in diesem Jahr und bei diesen Olympischen Spielen Doping wieder ein Thema ist.
Ja, das ist eine Begleiterscheinung. Also wenn wir ganz weit zurückgehen, dann finden wir ja wirklich schon Anfang des 20. Jahrhunderts erste Indizien für Doping, selbst wenn es damals eben noch keine Kontrollen und keine Sanktionen dagegen gegeben hat. Mittlerweile gibt es dort ein klares Reglement und es gibt aber auch immer wieder Versuche, das zu unterlaufen und sich auf die Art und Weise Vorteile zu verschaffen. Das, fürchte ich, wird uns auch in diesem Jahr nicht erspart bleiben.
Mit der Sporthistorikerin Petra Zschoppe von der Universität Leipzig habe ich über Sport, Kunst und die Idee von Olympia gesprochen. Was ihre Idee von Kultur sei, das hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth durchaus auch in Abgrenzung zu ihrer Vorgängerin Monika Grütters bei verschiedenen Gelegenheiten deutlich gemacht. Die freie Szene ist wichtig und muss unterstützt werden. Deswegen bekamen zum Beispiel das Bündnis internationaler Produktionshäuser, ein Zusammenschluss verschiedener freier Bühnen und die Bundeskulturfonds Fördermittel aus ihrem Topf. Bei den gerade zurückliegenden Haushaltsverhandlungen ist die Kultur eigentlich gut weggekommen. Es gibt mehr Geld. Claudia Roth stellt das zur Verfügung. Trotzdem wird gerade bei der freien Szene nicht nur gespart, es wird auch komplett gestrichen. Jonas Kühlberg hat mit denen gesprochen, die es betrifft.
Die Entscheidung aus Berlin hat Monika Gintersdorfer kalt erwischt. Die Regisseurin und Mitbegründerin von Performancegruppen wie Gintersdorfer Klaassen oder La Fleur ist gerade für ein anderes Projekt an der Elfenbeinküste. Am Wochenende wird sie zurück nach Deutschland reisen, um am Forum Freien Theater, kurz FFT Düsseldorf, zu inszenieren.
Das FFT gibt uns eine Residenz. Jetzt im Sommer sind die weg und wir können ihre Probebühne und ihre Wohnung nutzen. Und dann wird später, wenn das Stück fertig ist, das an verschiedene Häuser gehen.
Jetzt aber macht sie sich Sorgen um die Zukunft. Denn dass Gintersdorfer ihr neues Projekt umsetzen und es gleich an mehreren Häusern präsentieren kann, verdankt sie auch dem Bündnis internationaler Produktionshäuser. Dem gehören zum Beispiel neben dem FFT Düsseldorf auch das Hau in Berlin, das Festspielhaus Hellerau in Dresden oder eben Kampnagel in Hamburg an. An allen hatte sie schon Inszenierungen.
Das heißt, diese Häuser spielen alle eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass wir kontinuierlich arbeiten können, dass wir immer wieder weitermachen können, weil Sie wissen ja, dass Künstlerinnen praktisch von Projekt zu Projekt. Und es ist, als ob man immer wieder von vorne anfängt.
Doch das Hangeln von prekärem Projekt zu Projekt, die steten Sorgen um die Finanzierung und die der eigenen Existenz, das könnte jetzt wieder so kommen. Das Bündnis internationaler Produktionen steht zur Disposition. Und das, obwohl die Ampelparteien die freie Szene eigentlich noch stärken wollten. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Strukturen der freien Szene und des Bündnisses der internationalen Produktionshäuser sollten gestärkt werden. Doch davon ist jetzt nicht mehr viel geblieben. Die Mittel für das Bündnis der internationalen Produktionshäuser sollen sogar komplett wegfallen. Dabei waren die 5 Millionen Euro, verteilt auf die 7 beteiligten Häuser, sowieso schon kein besonders hoher Etat. Amelie Deufelhardt, künstlerische Leiterin von Kampnagel in Hamburg, fühlt sich überrumpelt.
Also dieser Beschluss, sowohl die Fonds zu kürzen als auch das Bündnis ganz rauszuschmeißen, wir wollten eigentlich nächstes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, denn Innovation ist genau das, was unsere Gesellschaft braucht im Moment.
Die Häuser der freien Szene sind vor allem auf Drittmittel angewiesen. Das heißt, sie müssen immer neue Anträge schreiben, denn sie haben kein großes Budget für die Kunst. Doch viele Förderanträge basieren darauf, dass man nicht zweimal etwas Ähnliches beantragen dürfe. Eine nachhaltige Förderung sichert nur die Zuschüsse des Bundes, so Deufelhardt.
Aber auch kontinuierliche Präsentationen von bestimmten sehr bekannten Künstlerinnen. Ich nenne jetzt mal zwei aus Deutschland, die auf Kampnagel regelmäßig zu Gast sind. Florentina Holzinger und Sascha Walz oder Monika Gintersdorfer. Das sind Arbeiten, die können wir kontinuierlich genau deswegen zeigen, weil wir in diesem Bündnis sind.
Für einige der beteiligten Häuser, wie dem Festspielzentrum Hellerau in Dresden, könnte es sogar das komplette Ende bedeuten. Ein fatales Signal, gerade in diesen aufgeheizten Zeiten, findet die Theaterproduzentin.
Das würde zu einer Reduktion, zu einer massiven Reduktion unseres Spielplans führen. Und es würde auch bedeuten, jetzt für uns auf Kampnagel, dass wir weniger von den Highlight-Produktionen machen können, die bei uns aber auch die große Halle füllen und auch das große Publikum anziehen.
Für freie Künstlerinnen wie Monika Gintersdorfer sind dann zum Beispiel die Residenzförderungen in Gefahr. Sie hatten, gerade nach Corona, eine gewisse finanzielle Existenz gesichert, sagt Gintersdorfer.
Also ich befürchte, dass die Künstlerinnen, dass denen diese Möglichkeit zu forschen, intensiver zu arbeiten und damit auch zu überleben, also nicht in diese existenzbedrohenden Löcher zu fallen, dass das gestoppt wird. Und das sollte auf keinen Fall gestoppt werden, weil es ein unheimlicher Rückschlag wäre.
Für Kampnagel-Intendantin Amelie Deufelhardt ist das letzte Wort in der Sache hingegen noch nicht gesprochen. Sie hofft auf die Haushaltsberatungen im September, in denen meist noch Änderungen möglich sind. Bis dahin bleibt für freischaffende Künstlerinnen wie Monika Gintersdorfer nur die Ungewissheit, wie es mit ihren Projekten im nächsten Jahr weitergeht.
Jonas Kühlberg über Reaktionen aus der freien Szene zur Kürzung von Fördermitteln aus dem Topf der Kulturstaatsministerin. Morgen geht es in Kultur heute nochmal um die Bundeskulturfonds. Die UNESCO hat die Herrnhuter Siedlung in Sachsen zum Weltkulturerbe ernannt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Die Siedlung in der Oberlausitz ist Stammsitz der Brüdergemeinde, im 18. Jahrhundert gegründet, durch die weltweit mehr als 30 Siedlungen entstanden. Städtebaulich spiegelt die Siedlung in Sachsen mit ihrer schlicht gehaltenen barocken Architektur die Ideale der Religionsgemeinschaft und ihre gemeinschaftsorientierte Lebensweise wider. Alle Menschen sind gleich, dafür müssen deren Lebensumstände angeglichen werden. Deshalb ist die Mission bis heute in 50 Ländern weltweit tätig. Konrad Clemens, Chef der sächsischen Staatskanzlei, sicherte der nun ausgezeichneten Siedlung die finanzielle Unterstützung des Freistaats zu.
Ja, es wird hoffentlich einen Besucheransturm geben auf die Herrnhuter. Wir werden das auch begleiten als Freistaat Sachsen, haben schon diese Bewerbung finanziell unterstützt und werden Herrnhut da nicht alleine lassen, sondern der gesamte Freistaat Sachsen setzt sich für seine Welterbestätten ein, auch für Bad Muskau und das Erzgebirge. Und da wird es sicherlich viel Unterstützung geben.
Die Auszeichnung ist Teil eines neu geschaffenen transnationalen Welterbes. Schon 2015 war die Siedlung der Glaubensgemeinschaft Christiansfeld in Dänemark mit dessen Bauwerken dort ausgezeichnet worden. Jetzt kommen die Siedlungen der Brüdergemeinde in den USA, Nordirland und Deutschland mit hinzu. Mit der Auszeichnung will die UNESCO daran erinnern, dass Bildung, Solidarität und Inklusion für Gesellschaften eine besondere Verpflichtung bleiben. Insgesamt verzeichnet die UNESCO 11 Neuaufnahmen. Als symbolische Geste zu verstehen ist dabei sicherlich der Entschluss, nach einem Dringlichkeitsverfahren das Kloster des heiligen Hilarion im Gazastreifen auf die Liste des Weltkulturerbes zu setzen. Das Kloster beherbergte einst die erste Klostergemeinschaft im Heiligen Land. Mit der Auszeichnung will man auf den universellen Wert der Stätte hinweisen, als auch auf die Pflicht, das Kloster angesichts drohender Gefahren zu schützen. Morgen wird die UNESCO dann darüber entscheiden, ob das Schweriner Residenzensemble ebenso den Welterbestatus erhält. Wenn man den Namen Weststern googelt, findet man darunter zuerst eine Immobilienagentur, dann ein Restaurant in Kassel und den Namen einer Zuchtstute. Weststern bezeichnete aber auch einen neuen Kunstpreis, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kunstvereine in Nordrhein-Westfalen mit zusätzlichen Förderpreisen zu unterstützen. Fortan gibt es für das beste programmatische Jahreskonzept 40.000 Euro und für die beste Einzelausstellung 30.000. Damit wollen die privaten Geldgeber des Preises ein Stück weit die vorgenommenen Kürzungen der öffentlichen Mittel kompensieren, die in diesem Jahr in NRW auch die Kunstvereine treffen. Im vergangenen Jahr waren die Mittel in diesem Bereich für 2024 gekürzt worden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen. Mehr zu den Brandanschlägen auf die französische Bahn gleich nach den Nachrichten in den Informationen am Abend mit Fanny Buschert. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.